Herr Jesus Christus, mach du uns unsere Herzen und unsere Gedanken offen, dass wir bereit sind, auf dich zu hören. Berühr du unsere Herzen, sodass jeder heute mit einem guten Gedanken nach Hause gehen kann. Amen. Der Vater. Willst du am Klavier sitzen bleiben? Darfst du gern. Okay, alles gut. Der Vater. Wenn ich vom Neuen Testament, im neuen testamentlichen Sinn vom Vater spreche, rede ich vom Vater im Himmel, dem Vater Jesu und natürlich unserem Vater, vom Gott als liebendem Vater. Vater ist jemand, was wir aus unserem Leben kennen. Und beim Stichwort Vater habe ich und hat auch so ziemlich jeder sofort ein Bild und eine Vorstellung im Kopf. Denn jeder Mensch hat einen Vater. Selbst wer durch künstliche Befruchtung oder durch Samenspende gezeugt wurde, hat einen Vater. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also selbst eine Person, die ihren Vater nie kannte, hat einen Vater. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nicht jeder verbindet mit einem Vater was Positives. Mein Vater war Alkoholiker, sagt jemand. Der hat uns geschlagen. Wir hatten Angst vor ihm. Mein Vater hat uns verlassen, als ich ein Baby war, erzählt jemand anderes. Mein Vater war nie da, wenn ich ihn gebraucht hätte, sagt jemand Drittes. Mein Vater hat fast alles für mich getan. Er war für mich ein gutes Vorbild. Ich habe viel Schönes mit ihm erlebt. Diese und viele Stimmen gibt es zu diesem Thema. Und wer gute Erinnerungen an seinen Vater hat, der kommt aber irgendwann auch an den Punkt, wo er Abstriche machen muss. Denn wie viele perfekte Väter gibt es? Es ist vielleicht deine Erwartung, ich erzähle vom wunderbaren, vollkommenen Vater. Die Erwartung möchte ich heute Morgen enttäuschen. Weil ich möchte dir von dem Vater erzählen, in dessen Familie es drunter und drüber ging. Eine Familie, in der der Vater völlig den Überblick und die Kontrolle verloren hat. Eine Familie, in der der älteste Bruder die Schwester vergewaltigt und dann dieser Bruder den anderen Bruder ermordet. Einem Vater einer echten Patchwork-Familie mit mindestens 8 Ehefrauen. Einem Vater, der die Ehe bricht und den Ehemann dann anschließend töten lässt. Und einem Sohn, der sich gegen den Vater auflehnt und einen Aufstand gegen ihn anzettelt. Sich sogar zum König ausrufen lässt. Ein Chaos sondergleichen. Und jemand eine Ahnung, wer dieser Vater ist? David, genau. Das ist die Geschichte von König David als Vater. Das Tolle an der Bibel ist, finde ich, dass solche Schandtaten und das Versagen der Menschen nicht verschwiegen wird, sondern knallhart auf den Tisch kommt. Und David, bei dem, das war echt teilweise übel, wenn man das sieht. Wie war David als Vater und was hat das mit uns zu tun? Das möchte ich nachgehen anhand der Beziehung zu seinem Sohn Absalom. Es sind in der Bibel 5 Kapitel. Ich fasse das jetzt mal in 10-12 Sätzen zusammen. Aber die Empfehlung ist, lest es mal heute Nachmittag in Ruhe durch, 2. Samuel ab Kapitel 13. Es ist spannend. Also, Absalom, der dritte Sohn seines Vaters David. Die Mutter war Macha, Tochter von dem Sohn, von dem König von Geschur, das ist ein Fürstentum da im Norden von Israel, so zur Grenze von Syrien. Vermutlich war es die vierte Frau von David. Absalom hat eine Schwester und diese wird vom ältesten Bruder, also dem Erstgeborenen von David, vergewaltigt. Wir würden sagen, es war der Stiefbruder. Und dafür lässt Absalom ihn töten. Und da auf Brudermord auch in Israel der Tod steht, flieht Absalom zu seinem Opa nach Geschur, bleibt 3 Jahre dort. Und auf die Fürbitte von Joab, dem Feldherrn Davids, und einer Frau, die er dafür brieft, darf Absalom zurückkehren nach Jerusalem. Nach weiteren 2 Jahren wird er auf eigene Bitte zum König gerufen. Und da heißt es im 2. Samuel 14, da ließ David seinen Sohn zu sich rufen, Absalom kam herein, verneigte sich, warf sich vor dem König zu Boden. David aber hob ihn auf, umarmte seinen Sohn und küsste ihn. Einige Zeit später intrigiert dann der Absalom gegen David und als er genügend Anhänger hat, lässt er sich in Hebron zum König ausrufen. Er ist so mächtig, dass David fliehen muss. Es kommt zum Kampf zwischen Absalom und seinen Soldaten und den Truppen Davids. Und zum Abschied schärft David seinen Leuten ein, sorgt dafür, dass meinem Sohn Absalom nichts zustößt. Wie gesagt, das war also in ein paar Sätze die Geschichte von Absalom und David. Das sind die Sünden des Sohnes. Wie reagiert David? Wie bereits gesagt, das sind 2 schwere Verbrechen, die Absalom begeht. Und er begeht sie direkt gegen seinen Vater David. Er tötet den ersten Anwärter auf den Thron. Und ganz egal, was dieser getan hat, er hat kein Recht zur Selbstjustiz. Blutrache ist in Israel nicht vorgesehen im Gesetz und er tut es dennoch. Und dann löst er diesen Bürgerkrieg aus, beides todeswürdige Verbrechen. Wie ist Davids Reaktion? Er trauert natürlich zunächst um seinen Sohn Amun. Das ist natürlich klar oder selbstverständlich, würde ich sagen. Aber sein Herz, das Herz Davids ist bereit zu vergeben und er lässt sich bitten. Es ist kein Automatismus, was hier passiert und so weiter, sondern es sind noch Leute involviert. David lässt sich bitten. Wäre er dazu nicht bereit gewesen, dann hätte Absalom nie zurückkehren können. Schauen wir uns das an. Wie kommt Absalom zur Vergebung durch David? Zuerst setzt sich jemand für ihn ein. Joab, Davids Heerführer und die Frau, wie gesagt, die er beauftragt hat. Der Punkt ist es, jeder Mensch, er ist schuldig vor Gott. Paulus sagt es mal so schön, wir sind allzumal Sünder. Und jeder ist von Gott getrennt. Ob wir das richtig finden oder nicht, das ist gar nicht das Thema. Absalom fühlt sich im Recht, seine Schwester zu rächen. Doch kann eine Straftat die andere nicht ausradieren, geschweige denn wieder gut machen. Es gibt nur 2 Dinge, die das können. Das ist Sühne und Vergebung. Als Absalom vor den König tritt, dann tut er das nicht erhobenen Hauptes. War doch alles okay, was ich gemacht habe. Was willst denn du, Vater David? Und auch kein Mensch hat das Recht, vor Gott, unseren Schöpfer, zu treten nach dem Motto, was willst du eigentlich von mir? Du hast mir doch nichts zu sagen, geschweige denn mich zu richten. Es gibt zwar Menschen, ich kenne auch welche, die so argumentieren. Ein früherer Kollege von mir hat gesagt, wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann werde ich über ihn zu Gericht sitzen. Das hat nicht er erfunden, ich glaube, das kommt von Nietzsche oder so. Aber es ist umgekehrt. Wenn es einen Gott gibt, wovon ich ausgehe, ist dieser Gott Schöpfer und Herr dieser Welt. Und er ist nicht uns, sondern wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Und ich bin darauf angewiesen, dass er mir vergibt und mich gnädig ansieht. Sonst wird es nichts. Absalom, als er vor seinen Vater tritt, ist sich dessen bewusst. Gnade und Vergebung halte ich beim König nur, wenn ich mich unterwerfe. Und das tut er, verneigt sich, wirft sich auf den Boden, als Zeichen, dass er sich der Gnade Davids ausliefert. Wenn wir als Menschen erkennen, dass wir Gott brauchen, dann ist es das ein erster wesentlicher Schritt. Wir müssen uns in die Hände Gottes geben und darauf hoffen, dass er uns gnädig ansieht. Weil, wenn wir vor Gott treten, vor das Gedacht, den Schöpfer des Universums, was habe ich ihm anzubieten? Eine Frau kommt vor den Richterstuhl Gottes und Bücher werden aufgetan, steht nichts drin, nichts wirklich Gutes. Gute Frau, für dich bleibt nur die ewige Verdammnis. Und da kommt ihr Schutzengel und sagt, ja, aber ich habe eins habe ich. Die Frau hat mal einer anderen armen Frau, die noch armer dran war als sie, eine Zwiebel geschenkt. Und dann sagt Gott, gut, sie hängt am Abgrund zur Hölle, reich ihr die Zwiebel und versuch sie mit der herauszuziehen. Und ihr das gelingt, könnt ihr euch schon vorstellen, eine Zwiebel hält nicht allzu viel, die Frau stürzt in den Abgrund. Selbst wenn es viel mehr gewesen wäre. Ich habe nichts zu bringen. Es ist der Schritt. Ich kann mir Gottes Gnade nicht verdienen, sondern ich muss vor Gott bekennen, nee, ich habe nichts. Wir müssen vor Gott kapitulieren. Denn es geht nicht ohne Reue und Umkehr. Es ist das, was im Neuen Testament an Johannes der Täufer und auch Jesus predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das ist auch im praktischen Leben so, wenn ich jemandem geschadet habe, wenn ich jemanden verletzt habe, dann ist es notwendig, es zuzugeben, es ihm zu sagen, in der Hoffnung, dass mein Gegenüber mir verzeiht. Ob er es tut, das ist offen. Deswegen ist es eine Hoffnung. Und wenn er es tut, dann ist es ein Geschenk. Ich kann Verzeihung und Vergebung nicht einfordern. Was ich Gott schuldig bin, kann ich nicht aus mir heraus gut machen. Den Mord an seinem Bruder Absalom kann er auch nicht wieder gut machen. Er ist darauf angewiesen, dass David ihm vergibt. Und David sieht die Reue und nimmt ihn an, sein liebendes Vaterherz zieht ihn vom Boden auf und er küsst ihn als Zeichen seiner Liebe. Als Zeichen, ich habe dir vergeben, als Zeichen der Versöhnung. Was bewegt David? Ich sage, es ist die Liebe des Vaters zum Kind. Wer selbst Vater ist, kennt es vielleicht. Dem eigenen Kind verzeiht man leichter als dem Fremden. Ja, da ist unser Entgegenkommen viel größer als bei anderen. Bei Müttern natürlich auch, ja. Also. Und so begegnet Gott uns. Er hebt dich vom Boden auf, schließt dich in die liebenden Arme und sagt zu dir, mein geliebtes Kind. Gott versöhnt uns mit sich, aus lauter Liebe zu uns. Das ist die Liebe des Vaters zu seinen Kindern, die Liebe, die alles überwindet. Ist es so einfach? Ja. Und doch hat das Ganze eine Vorgeschichte. Wie gesagt, Absalom ist 3 Jahre im Exil und lebt dann noch 2 Jahre in Jerusalem, ohne seinen Vater zu sehen. Er flieht vor dem Zorn, denn er befürchtet, dass David ihn bestrafen lässt. Zu Recht. Dass Absalom zurückkommen darf, seht, ich kreise heute mit den Gedanken, Joab und die Frau halten Fürbitte für David. Da ist jemand, der beim König Fürsprache hält. Und diese Fürsprache erreicht das Herz Davids. Also keine Strafe, er kann zurückkommen. Und Absalom kommt zurück, lebt in Jerusalem, aber er geht nicht zum König. Er geht nicht zum Vater. Er braucht diese Zeit anscheinend, um für sich klarzukommen, vielleicht auch um diese inneren Schritte der Buße zu gehen, bis er bereit ist, Vater, jetzt lebe ich 2 Jahre hier in Jerusalem, jetzt möchte ich gern zu dir kommen. Die Einsicht in ihm ist so weit gereift, ich muss mich für meine Sünde dem König unterwerfen. Nur so kann ich Vergebung erhalten und auf Versöhnung hoffen. Es braucht diesen Punkt in unserem Leben, in dem wir erkennen, ich brauche Gott. Und dass wir dahin kommen, das ist das Werk eines Fürsprechers. Denn keiner von uns kann zu Gott kommen, wenn wir nicht von ihm gezogen werden. Unser Fürsprecher ist Jesus selbst. Er tritt vor uns beim Vater ein, dass wir für unsere Schuld nicht bezahlen müssen. Und es ist Gottes Geist, der es möglich macht, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen. David und Absalom geben uns hier eine Vorschau auf das, was später durch Jesus geschieht. Weil David hätte nicht vergeben müssen. Es wäre das Recht gewesen, nach Recht und Gesetz Absalom zu verurteilen und zu töten. Und jedermann in Israel hätte bestätigen können, das war richtig so. Und Gott hat es überhaupt nicht nötig, uns irgendetwas zu vergeben. Du lebst getrennt von Gott, baust mehr oder weniger viel Mist im Leben. Warum soll dir vergeben werden? Weil Jesus für dich eintritt und das Herz des Vaters dir vergeben möchte. Es ist nicht das Ziel des Vaters, dass du verurteilt wirst, das war es noch nie, sondern dass du zu ihm zurückkehrst. Und das erleben wir hier. Und diesen Weg hat jeder beschritten, der sich ein Kind Gottes nennt. Damit wäre diese Geschichte eigentlich zu Ende und alles in Butter. Vater und Sohn sind versöhnt, Halleluja. Jetzt ist aber der Absalom kein Vorzeigechrist. Oh. Klugscheißer. Man könnte ja erwarten, nach so viel Gnade lebt er brav und gehorsam und versucht nicht wieder schuldig zu werden. Das entspricht doch so ein bisschen im großen Ganzen der Erwartungshaltung, die wir auch an unsere Mitchristen haben, vielleicht auch an uns selber. Oder? Denn es ist ja schon die Vorstellung da, wenn man als Christ, wie man als Christ zu leben hat. Welche Regeln und Gebote an welche Gebote und Regeln man sich zu halten hat. Aber Pustekuchen, so läuft es nicht. Absalom ist ein tolles Beispiel dafür, mit seiner Auflehnung gegen David, weil er versucht, selbst König zu werden. Zettel einen Aufstand an, Krieg gegen seinen Vater. Und da finde ich mich ganz gut wieder. Ich bin der Herr meines Lebens und ich bestimme, wo es lang geht. Ich behaupte zwar, dass Jesus als Herr und Heiland angenommen habe, aber im Ernstfall bestimme doch ich, wo es lang geht. Wer kann sicher sagen, dass Gott sein Leben regiert und dass er nicht seine eigenen Wege geht? In allen Bereichen. Wir sind doch ganz gerne unsere eigenen Herren. Vater, schön und gut, danke, dass du mich annimmst, aber Herr meines Lebens bleibe ich. Das ist der Absalom, der Aufstand des Absalom in mir. Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich immer nach dem lebe, was Gott möchte. Wenn ich das behaupten würde, würde ich mir selber in die Tasche lügen. Weil das geht so nicht. Das hat in biblischer Zeit nicht funktioniert. Auch nicht zur Zeit der Apostel. Wir lesen jetzt gerade in der Tageslese Apostelgeschichte, da wird man da einiges vielleicht auch wieder entdecken. Und es funktioniert auch nicht im Gemeinschaftsverband. Glaubt's mir, die Intrigen sind dieselben wie damals. Ob ich jetzt bewusst oder unbewusst jemandem anderen schaden, spielt dabei gar keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, ob es ganz schwerwiegende Dinge sind, wie hier bei Absalom, oder scheinbar weniger schlimme Dinge. Es ist einfach Illusion, dass ich immer das tue, was vor Gott richtig wäre, selbst wenn ich mich darum bemühe. Und selbst wenn ich noch so fromm lebe. Wir wählen immer aus, wonach wir leben. Und manchmal wird Nebensächliches groß und was wirklich wichtig ist und gesagt ist, fällt nach hinten runter. Wir sind auch als Kinder Gottes nicht immer in der Spur. Und der Absalom, der haut halt richtig rein. Wie ist Davids Reaktion? Davids Herz ist so seinem Sohn zugeneigt, dass er befiehlt, trotz allem ihn zu verschonen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, nach allem, was David ihm erlassen hat und vergeben hat, sich mit ihm versöhnt hat, Absalom hat nicht nur seinen Thron jetzt hier bedroht, sondern er hat wirklich den Auftrag gegeben, dass David getötet wird. Doch Davids Vaterherz ist so voller Liebe und so voller Sorge um seinen geliebten Sohn, dass er seinen Sohn trotz allem schonen möchte. Und das finde ich ein herrliches Bild. Es zeigt mir so praktisch und greifbar aus dem Leben, wie der Blick des himmlischen Vaters auf uns ist. Denn auch als Kind Gottes können wir böse auf die Nase fallen. Ja, wir können so richtig reintreten. Sodass jeder normale Mensch sagt, und vielleicht auch viele aus der Gemeinde, der verdient die Strafe, der verdient den Ausschluss aus der Gemeinde, Gemeindezucht, manchmal recht beliebt, wenn es jemand anderen trifft. Dafür wird er oder sie in der Hölle schmoren. Die Sätze gibt es schon auch mal. Das sind ganz normale menschliche Reaktionen. Nicht unbedingt dem Wort Gottes entsprechend, aber menschlich. Und was sagt der Vater? Niemand reißt dich aus meiner Hand. Es gibt nichts, was dich aus der Hand des Vaters reißen kann, sagt Jesus. Du kannst dich als Kind aufführen wie ein Berserker. Die Liebe des Vaters ist da. Du kannst toben, dich abwenden, sogar gegen Gott wenden, aber seine Liebe ist stärker. Das Herz des Vaters geht weiter. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, das ist in meiner Verwandtschaft. Einer viel Mist gebaut, wirklich viel. Und mit 40 zieht er wieder in die Einliegerwohnung der Eltern ein, weil er nicht weiß, wo sonst hin. Und da kamen Reaktionen aus der Verwandtschaft. Oh, nach all dem, was er euch angetan hat, nach all dem Geld, das er euch gekostet hat, ist ein bisschen Schwaben besonders wichtig. Machst du das oder macht ihr das? Wisst ihr, was die Antwort war? Es ist doch unser Sohn. Vater David sieht seine Truppen siegreich zurückkommen. Was denkt er, war seine erste Frage? Wie geht's meinem Sohn Absalom? Ist ihm was zugestoßen? Im Text steht, hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen. Als ihm dann gesagt wurde, dass er getötet wurde, weint David, mein Sohn Absalom, ach Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Ach Absalom, mein Sohn. So weint David klagend. Lieber ich als er. Und ebenso, wenn sich jemand vom himmlischen Vater abwendet, bricht es ihm das Vaterherz. Und Gott macht es schließlich wahr und gibt sich selber für uns. Er gibt sich, um uns nicht aufzugeben. An David wird für mich vieles deutlich, wie Gottes Vaterherz ist. David ist nicht der perfekte Vater. Da war eine Menge bei ihm, was schiefgelaufen ist und wo er sich falsch verhalten hat, wo er versagt hat. Und obwohl David alles andere als ein perfekter Vater war, kann er seinem Sohn voller Liebe begegnen und ihm vergeben. Mir hilft es unheimlich bei meinem Vaterbild. Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Vorstellung von einem perfekten Vater. Wie gesagt, und wie am Anfang gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass es den gibt. Also den menschlich perfekten Vater. Aber der unvollkommene Vater, den ich kenne und der mich liebt, hilft mir zu verstehen, wie groß dann erst die Liebe des Vaters im Himmel ist. Jesus drückt es mal so aus: Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn er um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? Trotz aller eurer Bosheit, sagt Jesus, wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes schenken, denen, die ihn darum bitten? Und David und Absalom geben mir da eine ganz greifbare Vorstellung dafür, wie Gott für mich empfindet. Diese Liebe ist größer, als ich sie mir vorstellen kann, und das Vaterherz Gottes, es liebt bedingungslos. Mehr noch, er lässt seinen Sohn für deine Schuld und für meine bezahlen. Aber ihr habt es vielleicht gelesen im Blättchen: der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Den Sohn reden wir nächste Woche. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass wir solche Bilder haben, solche starken, greifbaren, aus unserem Leben gegriffen, aus dem Leben gegriffene Bilder, was Liebe von Vater zu Sohn, von Vater zu Kind bedeutet und wie groß das ist, was du uns anbietest. Lass uns in unserem Herz durchsickern und immer tiefer gehen, dass der Aufstand, der in uns ist und unsere Rebellion, dass das, wo wir unsere eigenen Herren sein wollen, dass das immer weniger wird, der Absalom in uns an Kraft verliert und die Herrschaft in unserem Leben, die eigentlich da sein sollte, seit wir dir unser Leben gegeben haben, dass die in uns wächst. Stärk du uns und berühre uns da mit deinem Geist. Amen.